Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Episode. Jens, grüß dich, hallo.
Moin Moin und grüß Gott.
Ja, was haben wir heute vor der Tür? Ganz spannendes Thema, wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben uns heute auch wieder einen Gast eingeladen. Den stelle ich gleich vor, aber ich will mal ganz kurz einleiten, worüber wir uns beschäftigen wollen. Wir wollen heute mal auf unsere Gesundheit gucken und auf internationale Verflechtungen unseres Gesundheitswesens, der Politik. Wir schauen mal auf Covid-19 und wie das alles politisch und auch gesundheitlich zusammenhängt. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Viele von euch werden ihn bestimmt aus unzähligen Publikationen schon kennen, Dr. Michael Nehls. Ich freue mich total, dass wir dich heute hier haben. Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Axel, ja, danke für die Einladung.
Ja, super. Schön, dass du da bist. Ich will mal ein, zwei Worte noch zu dir sagen. Für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, Dr. Michael Nehls, promoviert in Humanmedizin, eine Habilitation in Molekulargenetik. Und es gibt über 50 wissenschaftliche Publikationen und zwei davon auch mit Nobelpreisträgern. Und was für uns Sportler, wir sind ja Gesundheit und auch Sport-Podcast, Michael Nehls ist zweifacher Finisher des Race Across America. Falls das einer nicht kennt, quer durch Amerika, einmal quer durch. Das hat er in 10 Tagen und 22 Stunden zweimal geschafft. Also Hut ab davor.
Axel, ja. Da muss ich auch kurz reingrätschen, vor allen Dingen mit einer anderen Strategie als der fünfmalige Sieger Christoph Strasser.
Richtig.
Der ist einfach durchgefahren, ja, hat nicht geschlafen, ist ab und zu mal in irgendwelchen Vorgärten aufgewacht. Und Michael hat sich gedacht, weil er ja sich sehr viel mit Gehirn beschäftigt hat und mit Alzheimer und mit Stoffwechsel im Gehirn und mit Hippocampus, wir werden gleich dazu kommen, dass eine andere Strategie vielleicht besser wäre, nämlich sich auszuschlafen und dann in der Tageszeit, wo man wach ist, dann Vollgas zu geben. Und die Strategie ist super aufgegangen, oder?
Ja, genau. 91 Stunden hat er geschlafen, habe ich nachgelesen, also während des ganzen Rennens. Super interessant. Du hast gerade erwähnt, noch einen letzten Punkt, Alzheimer-Forschung. 2015 hat der Michael dafür auch den Hansepreis für molekulare Psychiatrie bekommen. Und von daher nochmal herzlich willkommen, Michael. Und wir wollen heute mal so einen Blick reinwerfen in dein neues Buch. Das nennt sich Das indoktrinierte Gehirn. Und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt mal mit dir gemeinsam herausfinden. Und dann spiele ich den ersten Ball mal zum Jens, der uns in unser Gespräch mal einsteigt.
Ja, ich habe ja das erschöpfte Gehirn begeistert gelesen. Es war ist ein fantastisches Buch, ist auch zu Recht Spiegel-Bestseller geworden. Und ich habe gestern in der Runde gesehen, da hatten zwei Leute in der Hand. Also es scheint wirklich auch die Köpfe der Leute erreicht zu haben. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, der es noch nicht kennt, das Buch unbedingt zu lesen. Und naja, wenn man sich mit mentalen Prozessen beschäftigt und hat die Pandemie so erlebt, wie Michael sie erlebt hat, dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, ein weiteres Buch zu schreiben. Und das hat er das indoktrinierte Gehirn getauft. Vielleicht, Michael, erklärst du ganz kurz, wie bist du auf diese Idee gekommen?
Naja, ich meine, ich habe schon beim erschöpften Gehirn ja die Quelle der mentalen Energie identifiziert. Das war ja sozusagen die wissenschaftliche Grundlage dafür. Da bin ich jetzt auch eingeladen worden, von Frontiers in Psychology einen wissenschaftlichen Artikel drüber zu schreiben, nachdem ich da einen Vortrag drüber hielt vor einigen Monaten an der Uni München. Und die Professorin, eine Amerikanerin, die mich eingeladen hat, ist dort Editor und die hat gesagt, das muss unbedingt wissenschaftlich publiziert werden, nicht nur im deutschen Buch. Eben diese Entdeckung dieser mentalen Energie und die besteht eben, wie ich zeigen konnte, aus Nervenzellen, Neuronen, die im Hippocampus, unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, täglich neu entstehen, beziehungsweise nachts, wenn wir schlafen, neu entstehen und eben neue Synapsen haben, also die notwendig sind, dass wir neue Erinnerungen aufzeichnen können. Und wenn die Produktion dieser Nervenzellen eben gestört ist, dann fehlt uns mentale Energie und wir wachen praktisch morgen schon, ja, wie soll ich sagen, nicht erfrischt auf und haben geringere mentale Leistungsfähigkeit. Und was ich eben festgestellt habe in der Pandemie, und das habe ich schon im erschöpften Gehirn prognostiziert, ist, dass die ganzen Maßnahmen und viele andere Dinge, die passieren derzeit in den letzten Jahren, diesen Mangel an Produktion, den wir schon vorher hatten, ja, aufgrund unserer artfremden Lebensweise, warum die Gesellschaft eben dauererschöpft ist, dass diese Produktion nochmal einen massiven Schlag bekommen wird und noch weiter runtergeregelt wird durch die Maßnahmen und bestimmte andere Dinge eben, über die wir reden können. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was passiert, wenn überhaupt keine Produktion mehr da ist? Was passiert im Gehirn, wenn sozusagen die Erschöpfung einen Maximalpunkt erreicht und diese Nervenzellen, die ich als Indexneurone bezeichne, und wir können nachher darüber reden, was die Bedeutung ist, denn hier geht es nicht nur um Erinnerungen, sondern viele andere wesentliche Funktionen unseres Gehirns, unserer mentalen Leistungsfähigkeit. Wir können nachher darüber sprechen, dass eben diese Neurone, die da entstehen und das autobiografische Gedächtnis, was dahinter liegt, die Zentrale, praktisch auch als unser mentales Immunsystem bezeichnet werden kann. Und was passiert, wenn das so einen massiven Schlag bekommt? Und was ich eben gesehen habe, ist, dass dann die Tür geöffnet wird für einen Indoktrinationsprozess, der massiv ist und der persönlichkeitsverändernd ist. Und das ist im Prinzip das, um was das Buch geht.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich selber habe mich mir auch sehr viel mit dem Gehirn beschäftigt und hatte die Ehre, einen Leitartikel auch mal zu schreiben für das Exercise Immunity Review. Also wir haben dort die Erschöpfung nach dem Sport oder während des Sports beschrieben auf Gehirnebene. Und du hast das erschöpfte Gehirn geschrieben. Es sind eben nicht nur sportliche Aspekte, die zur Erschöpfung führen können, sondern eben auch zum Beispiel diese Auslaugung, die ich persönlich selber erlebt habe. Ich habe mich sehr intensiv während der Corona-Pandemie mit den ganzen Zusammenhängen beschäftigt und bin da auf einen inneren Konflikt gekommen, ja, wo ich immer mehr Widerstand aufgebaut habe, auch zu dem, was öffentlich publiziert wurde, weil ich andere Artikel gelesen habe und gedacht, das passt, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Und dieser Widerstand wurde immer größer, sodass mein mentaler Akku auch immer kleiner wurde. Und ich habe das irgendwann gemerkt, dass mir das nicht mehr gut tut. Ich musste dann wirklich das Land verlassen und musste mal ganz weit wegreisen, um meinen Akku auch wieder aufzufüllen. In einem Land, wo die Lockdowns kaum stattgefunden haben, wo die Menschen sehr, sehr entspannt waren, was dieses ganze Thema anbelangt. Und naja, ich bin da wirklich an meine mentalen Grenzen gekommen, die ich vorher nicht kannte. Sportlich, ja. Ne? Wir als Leistungssportler, das kennst du auch, ne? Versucht man immer irgendwie die Grenzen auszuloten, vielleicht sogar zu verschieben. Aber meine mentalen Grenzen kannte ich noch nicht. Die habe ich in der Pandemie tatsächlich kennengelernt. Und deswegen ist es auch so ein spannendes Thema und möchte jetzt ein bisschen auf dein Buch lenken, was eigentlich frisch aus der Druckpresse ist und was ja im Prinzip schon eingeschlagen hat wie eine Bombe.
Ja, also wir sind innerhalb von 3 Wochen machen wir jetzt schon die 3. Auflage. Das ist unfassbar.
Wahnsinn. Und lass uns mal ganz kurz in die Inhalte eintauchen. Wir haben ja unseren Podcast hier auf 2 Teile verteilt, weil wir müssen schon so ein bisschen trennen auch zwischen dem, was du da politisch beschreibst und dem, was du jetzt gerade physiologisch beschrieben hast, nämlich Prozesse, Hippocampus. Wir haben ja immer gedacht, das Gehirn, wenn Hirnzellen absterben, Nervenzellen absterben, dann sterben die halt ab und dann werden sie weniger im Laufe des Lebens. Aber das stimmt halt nicht, weil der Hippocampus eine ganz besondere Region ist. Vielleicht kannst du ganz kurz vorweg mal kurz den Hippocampus skizzieren.
Ja, also was du beschreibst, ist ja das alte Dogma, was praktisch bis Ende des 20. Jahrhunderts galt, von einem Nobelpreisträger, der die Neuronen mitentdeckt hat, aufgestellt, nichts wächst, alles stirbt. Also im Prinzip so, also nicht wörtlich so, aber was er im Prinzip gesagt hat, ist, dass unser Gehirn ab dem Erwachsenen nur noch eine Richtung kennt, nämlich schrumpfen. Das stimmt aber so nicht. Es gibt eine Hirnregion, die lebenslang wachsen kann. Das ist jetzt auch, als ich damals das Buch Alzheimer-Lüge geschrieben habe, musste ich das noch sehr, sehr stark indirekt beweisen. Ich habe ein Kapitel darüber geschrieben, dass der Hippocampus wachsen kann. Das hatte, glaube ich, 30, 40 Seiten. Und dann, als ich fertig war, kam eine Publikation raus, die eindeutig bewiesen hat, dass der Hippocampus selbst bei älteren Menschen noch genauso gut wächst wie bei jüngeren Menschen. also das Potenzial hat. Und ich konnte meine 30 Seiten auf 10 Seiten eindampfen, weil im Prinzip jetzt der ultimative Beweis da war und ich musste nicht indirekt argumentieren. Es war eine Erleichterung, aber irgendwie auch frustrierend nach der vielen Arbeit. In der Zwischenzeit sind sehr viel mehr Arbeiten rausgekommen. Erst vor kurzem kam wieder eine raus, die zeigt, dass 80-Jährige genau viel zu viel neue Zellen im Hippocampus produzieren wie junge Menschen. Also dass der Hippocampus ein enormes Wachstumspotenzial hat, tatsächlich lebenslang wachsen kann. Die Diskrepanz zwischen dem Potenzial und dem, was wirklich passiert, ist allerdings enorm. Anstatt 2, 3, 4 oder 5% Wachstum pro Jahr, haben wir eine Schrumpfungsrate in unserer Gesellschaft von 1,4% im Schnitt. Ja, 1,4%, das heißt, der Hippocampus schrumpft und die Zellen, die eben dann eben nicht sozusagen dazukommen, sondern der Verlust der Zellen hat natürlich Konsequenzen. Ja, Konsequenzen, was unser Erinnerungsvermögen angeht, aber noch viel mehr. Diese Zellen, die sozusagen nicht produziert werden in ausreichendem Maße und sorgen letztendlich indirekt dafür, dass es auch zum Schrumpfen kommt. Das hat einen Grund. Diese Zellen sind, die neu dazukommen oder dazukommen sollten, ich nenne die Indexneurone, sind eigentlich Orts- und Zeitneurone, die halten in unserer Erinnerung fest, wo und wann wir etwas erlebt haben oder gedacht haben. Und sind aber gleichzeitig auch sozusagen notwendig, um diese Erinnerung wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und deswegen nenne ich die Indexneurone, weil die quasi einen Index anlegen unserer Erinnerungen. Und so ist der Begriff jetzt erstmal erklärt. Aber diese Indexneurone haben noch andere Funktionen. Eine Funktion ist zum Beispiel, sie sind Regulatoren unserer Stressreaktion. Und ein Mangel an Indexneuronen bedeutet, wir haben eine schwache psychische Resilienz und neigen zur Depression. Die Neigung zur Depression bedeutet, dass wir nicht adäquat auf Stresssituationen reagieren, nicht nur sehr viel Cortisol als Beispiel, als Stresshormon ausschütten, sondern auch verlängert, also über längere Zeit. Und viel Cortisol über längere Zeit ist neurotoxisch und der Hippocampus schrumpft. Und auch andere Hirnbereiche schrumpfen, aber eben auch der Hippocampus. Und das Problem ist, weil er auch besonders stresssensitiv ist. Und das ist ein Problem, dass wir haben kein Wachstum, sondern ein Schrumpfen. Und das Mangel an Wachstum ist sozusagen durch die verminderte Stressresilienz auch mit ein Grund für das Schrumpfen. Und damit haben wir einen Teufelskreis geschlossen, weil das hohe Stresshormonlevel, der dann persistiert, dafür sorgt, dass auch weniger Indexneuronen produziert werden, weil das hohe Stresshormonlevel unterdrücken die Neurogenese, wie man diesen Prozess nennt, oder in dem ganz spezifisch die adulte hippocampale Neurogenese, die Bildung von im Hippocampus von neuen Zellen, auch beim Erwachsenen, Adulten, Neurogenese eben, Entstehung von neuen Hirnzellen. Und das ist eben ein Riesenproblem für die Gesellschaft, aber und fürs Individuum, aber eben auch für die Gesellschaft, weil das Reflektieren, auch was du vorhin beschrieben hast, mit diesen Diskrepanzen zu erkennen zwischen offizieller, ja, Mainstream-Information und das, was sozusagen wissenschaftlich tatsächlich eruierbar ist, also die Propaganda und die Daten, die wissenschaftlichen Daten, die Diskrepanz dazwischen, die kann man erstmal überhaupt, die Neugier zu haben, das zu untersuchen, zeigt schon, dass du Indexneuronen produzierst. Weil Indexneuronenproduktion ist das neuronale Korrelat für die menschliche Neugier. Das heißt, wenn die Indexneuronenproduktion brach liegt, will ich nichts Neues wissen, weil neues Wissen bedeutet nämlich, und jetzt kommen wir zur Krux, neues Wissen aufzunehmen, bedeutet ja, Indexneuronen zu bemühen, dieses Wissen jetzt abzuspeichern. Und wenn ich keine neuen Indexneuronen habe, dann geht es ja nur auf Kosten von früheren. Und dann habe ich ein Überschreiben. Das heißt, das neue Wissen überschreibt frühere Indexneuronen, die vielleicht Erinnerungen ein Index sind für Erinnerungen, die wir in der Kindheit erlebt, also Sachen, die wir in der Kindheit erlebt haben. Das heißt, unsere Kindheit schrumpft, die Erinnerung an unsere Kindheit schrumpft zugunsten von neuen Informationen, die unser Gehirn momentan für lebenswichtig hält. Und lebenswichtig war natürlich diese Informationspolitik, weil sie war ja mit Angstpropaganda untermauert. Und wenn Angst, Tod, Intensivstation, was auch immer Tod, Klimatod, was auch immer jetzt sozusagen als Angstszenarien da aufgefahren wird, unter mangelnder Indexneuronenproduktion bedeutet, unser Gehirn wird jetzt sozusagen gezwungen, also unser Hippocampus wird gezwungen, diese Information aufzunehmen. Und bei mangelnder Indexneuronenproduktion bedeutet das, jede Information, die ich unter diesen Druck aufnehme im Hippocampus, bedeutet indirekt eine Zerstörung der eigenen, ja, Geschichte, der eigenen Individualität und damit unserer Fähigkeit, neue Erfahrungen mit alten zu vergleichen und adäquat zu reagieren.
Ja, du gibst mir das Stichwort. Ich tauche mal ein in das Buch, das indoktrinierte Gehirn. Du beginnst das Buch mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche. Alles Geschehen aus Absichten ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht. Ich wiederhole nochmal, alles Geschehen aus Absichten ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht. Was steckt hinter diesem Zitat und warum hast du es gleich an den Anfang gestellt?
Es liegt einfach darin, dass ich mir die Frage gestellt habe, als ich mir die ganzen, wie soll ich sagen, Geschehnisse der letzten 3 Jahre Revue passieren ließ, unter dem Aspekt, das mich immer sozusagen gewundert hat, was, also diese Frage, die plötzlich dann die Antwort war, was passiert mit Indexneuronen, den Alten, wenn die Neuen nicht da sind und wir trotzdem gezwungen werden. Und der Punkt war, bis zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Gedanke mir kam, das war in Korsika, ich beschreibe das auch im Buch, weil auch da Indexneuronen bei mir angelegt worden sind. Ich weiß genau, wann ich den Gedanken hatte und wo, an welcher Treppenstufe mir die Idee kam. Und als Beispiel dafür, wie eben unsere Indexneuronen funktionieren. Aber bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer gezweifelt daran, dass es nur um Geld geht. Also natürlich sind die Reichen immer reicher geworden. Es gab eine massive Umverteilung. Die 20 Milliarden, die damals als Zahl kursierten, die jetzt sozusagen zur Investition bereitgestellt wurden von der Regierung, um die Lockdowns zu finanzieren. Diese 20 Milliarden sind witzigerweise genau das Vermögen, mit dem deutsche Milliardäre plötzlich reicher wurden. Also es war wie so, wie wenn das Geld direkt dahin geschoben worden wäre.
Ja, du schreibst im Buch, Milliardäre haben ihr Vermögen um 6% gesteigert.
Ja, während die Volkswirtschaft um, keine Ahnung, 10, 15, 20% abgestürzt ist. Also konträr zu dem, was man eigentlich erwarten würde. Normalerweise ja so, eine Volkswirtschaft wächst und alle Boote also steigen mit und dadurch werden natürlich auch die Milliardäre reicher. Aber auch der normale Mensch, der normale Bürger, der kleine Bürger sozusagen wird reicher. Klein im Sinne von Vermögen, nicht von Körpergröße. Und die Frage war halt dann eben, geht's wirklich nur um Geld? Und viele Dinge konnte ich mir nicht erklären. Also klar, es kann natürlich nur um Geld gehen, aber ich habe irgendwie gedacht, naja, wenn ich 100 Milliarden habe, wirklich bin ich bereit, so viele Menschenleben in Gefahr zu bringen, letztendlich zu opfern durch die Maßnahmen, dass es wirklich nur um Geld gehen kann. Also ist es mir wirklich wichtig, statt 100 Milliarden 120 Milliarden zu haben oder was auch immer die Zahlen sind, ja, kann ich mir dafür mehr Schnitzel kaufen? Was brauche ich da? Ich meine, die Yacht ist schon so groß, sie kann gar nicht mehr größer werden.
Aber was ist die Motivation dahinter?
Was ist die Motivation? Und und ich meine, solche Motivationen, dass man ein Land beherrscht, wo die Sonne nicht untergeht, das geht ja bis fast schon in die Steinzeit zurück, ja, also nicht Steinzeit, aber in die frühe Geschichte der Menschheit, ja. Alexander der Große, das Römische Reich, alle wollten ja die Welt beherrschen, ja, also die Welt, die sie kannten. Die Sonne sollte nie untergehen, ja, vom British Empire, wie auch immer. Es ist immer die Idee, die Welt zu beherrschen und die Welt ist ja geschrumpft, die digitale Welt, und mit digitalen Mitteln ist sie klein geworden und mit digitalen Mitteln kann man sie dann auch ganz gut beherrschen. Aber wenn man die Menschheit beherrschen will, und wir sind bei digital ja auch mit über KI-Steuerung, ja, künstliche Intelligenz, die dann sozusagen diese Überwachung der Menschen und alles steuert und eine Welt, die sich so dramatisch verändert, da gibt es ja die Agenda 2030, die ja auch in Regierungsdokumenten zu finden ist, war mir klar, es geht um mehr. Es geht darum, dass man praktisch das Wort des Jahres 2022, du kennst es ja wahrscheinlich, ne? Das Wort des Jahres, also das Unwort ist ja interessanterweise Klima, wie heißt es noch, Terrorist, das darf man nicht mehr sagen. Aber das Wort des Jahres fand ich interessant, das heißt Zeitenwende. Und wir leben wirklich in einer Zeitenwende. Die Digitalisierung geht jetzt praktisch bis in unser Privatleben hinein. Alles wird sozusagen überwacht durch die digitale Aufzeichnung. Ist alles nicht nur sozusagen von Menschen überwachbar, sondern letztendlich auch von Computern, weil die leben ja, die denken ja digital. Das heißt, wir werden jetzt überwacht und zwar komplett.
Ich unterbreche dich ungern, aber du sprichst im Buch von Technokratie, also von Technokraten, die sozusagen da im Hintergrund agieren und
Gar nicht im Hintergrund. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte.
Eigentlich auch im Vordergrund.
Die sagen ganz offen, was sie vorhaben und wie sie es planen, von der Pandemie, wie es ablaufen soll, bis zu wie die Welt auszusehen hat 2030. Und diese Planungen sind, wie gesagt, wenn man das jetzt sozusagen als Verschwörung bezeichnen würde, was komplett falsch ist, weil Verschwörung ist in klassischer Weise, sind irgendwelche Leute, treffen sich in irgendeinem Hinterzimmer und planen irgendetwas zu ihrem Nutzen, aber zum Schaden Dritter. Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Also es wird ja offen ausgesagt. Die Gesetze werden ja schon dafür entwickelt. Die Regierungsdokumente, da kann man nachlesen, dass nach chinesischem Vorbild, BMBF oder BMI, gibt es Dokumente, die sind eindeutig von Thinktanks erstellt, aber als Programm letztendlich vorhanden, dass bis 2030 wir nach chinesischem Vorbild eine KI-gesteuerte Gesellschaft haben, die mit Klimapunkten ja sozusagen dann beherrschbar wird. Alles, was wir tun, wird reduziert auf die Frage, schadet es dem Klima oder schadet es nicht. Dann macht es ja vollkommen Sinn, dass dann die Protagonisten, ja, Klaus Schwab und wie sie alle heißen, sagen, naja, Privatsphäre darf es dann auch keine mehr geben, weil ja die KI muss ja wissen, ob wir jetzt klimaschädlich zu lange duschen oder klimaschädlich zu viele Christbaumkerzen anzünden.
Ja, du sprichst im Buch immer wieder von den Great Reset-Protagonisten. Mhm. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Wie kann denn das überhaupt erklärbar sein, dass wir ja die Maßnahmen in der Corona-Pandemie letztendlich überall auf dem Planeten fast ähnlich hatten? Nicht in der Schärfe. Mhm. Also ich weiß, in Afrika lief das Ganze ein bisschen anders ab als zum Beispiel in Australien, wo es extrem restriktiv war, und Europa und USA. Mhm. Aber wie ist es zu erklären, dass das praktisch ja ausgerollt wurde sozusagen? Ja, überall, ich meine, wir haben, ne, in China und in USA und in Afrika völlig andere Denkweisen, Traditionen, auch politische Regime. Von daher hat mich das gewundert, wie das auf einmal ja praktisch über den Planeten ausgerollt wurde.
Naja, wie gesagt, dafür gibt es auch Dokumentationen, wie das geplant war. Das ist ja schon seit 2010, hat ja schon eine entsprechende Gruppierung von Technokraten und Institutionen, die von Technokraten finanziert werden. Also Technokraten sind Menschen, die mit technologischen Mitteln sehr, sehr reich geworden sind und technologische Mittel einsetzen, um ihren Reichtum zu vermehren. Und die Gruppierungen sind klar, praktisch alle dieser Personen sind auch ganz eng assoziiert mit dem World Economy Forum, das ist auch klar. Das ist auch dokumentiert. Jeder ist entweder wie Bill Gates ein Global Leader of Tomorrow gewesen und oder in der Nachfolgerorganisation, die heißt dann Young Global Leaders, also eine Kaderschmiede von Menschen, die politische oder wirtschaftliche Macht erringen sollen, dort eingesetzt werden, um eben dann letztendlich die Politik des WEF, also die Weltpolitik des WEF umzusetzen. Und Schwab, der Chef vom WEF, der hat ja gesagt, Covid-19 ist es die Chance, einen großen Umbruch in unserer Gesellschaft zu erzeugen, also globalen Umbruch. Und dazu ist es eben notwendig, dass eben alle mitmachen. Und wir brauchen also eine Regierung letztendlich. Und dieser mentale Prozess, den ich beschreibe im Gehirn, dieses Reduzieren der Individualität bei gleichzeitigem sozusagen Gleichmachung der Menschen, weil sie alle die gleichen Botschaften jetzt sozusagen über ihre Indexneurone speichern und zu ihrer neuen Persönlichkeit machen, das findet ja global statt. Mehr oder weniger in manchen Ländern, aber vor allem in den Ländern, die natürlich auch wirtschaftliche Macht haben und deswegen auch Afrika nicht so interessant. Aber andere Länder sind interessant, China eben oder Europa, das natürlich ganz stark Deutschland. Da ist es interessant, dass man die Menschen eben sozusagen, ja, ich würde sagen, gleichschaltet in einer Art und Weise, dass sie alle konform denken, aber ein angstgesteuertes Denken haben, wenn man überhaupt noch von Denken sprechen kann. Das ist ja nur noch nach Kahneman, der Nobelpreis dafür bekommen hat, für diese Entdeckung, dass nur noch System 1 denken, also dieses, ja, antrainierte Verhalten sozusagen ausführen. Ich würde gar nicht mehr von Denken sprechen. Und da das eben angstgesteuert ist und die Angstbotschaften zur Persönlichkeit werden, die letztendlich sagen, ja, ich sterbe am Klima, ich sterbe an dem, ich sterbe an dem. Und wir wissen ja alle, das ist dann auch die Botschaft, ja, Deutschland allein kann es ja nicht ändern. Ja, wir können ja nicht das Klima hier in der Welt durch Maßnahmen in Deutschland verändern. Aber wenn eine Weltregierung könnte das. Und als Kandidat für eine Weltregierung, gerade wenn es eben darum geht, Corona und auch Klimakrankheiten, klar, das ist die WHO. Und da sind wir direkt bei der Installation der WHO als sozusagen oberste Behörde, die ja jetzt letztendlich entscheidet, was in der Welt zu passieren ist. Und der Bundestag hat ja die Regierung hat ja jetzt die WHO ermächtigt bei der nächsten Pandemie. Und die wird kommen. Gates sagt ja schon, wie es das garantiert kommen wird. Es wird aber diesmal kein Virus sein, das weiß er auch schon. Und er wusste auch schon, dass wir dann in einem halben Jahr einen Impfstoff haben werden. Das weiß er jetzt alles schon. Und ich nehme ihn sehr ernst, weil er es auch vorher alles genau wusste. Und Schwabs Gruppe vom WEF, die bringen ja immer einen Risikoreport raus. Die reden ja von Permapandemien im Januar 2023, dass wir im Zeitalter der Permapandemien reden. Und Permapandemie heißt Perma-Macht für also Dauermacht sozusagen für die WHO, die jetzt von allen ihren Mitgliedstaaten, also der Weltgemeinschaft, ja, sozusagen jetzt ermächtigt wird, wie in Deutschland eben auch, dann eben durchzugreifen und eben nicht nur bei Pandemien, sondern auch bei Klimafragen. Und dann, und die Menschen, die sozusagen jetzt mit Angst gesteuert ihre Persönlichkeit so weit verändert haben, dass sie das alles sozusagen als, ja, als echte Bedrohung, körperlich fühlbare Bedrohung erleben, die werden alles sagen, also die Mehrheit wird dann sagen, ja super, endlich nimmt mal einer die, ja, das Zepter in die Hand und sorgt dafür, dass das alles so läuft, wie es eben laufen soll. Aber die Konsequenzen sind natürlich dramatisch, ja.
Also ich muss gestehen, ich habe mich mit diesen ganzen Themen, World Economic Forum, wie ist die WHO finanziert und so weiter, habe ich mich vor der Pandemie nie beschäftigt. Ja, wir haben uns mit Physiologie beschäftigt, wir haben uns mit den Leistungssteigerungen oder eben auch mit Gesundheit beschäftigt, aber diese politischen Dinge, mein Vater war Lokalpolitiker, ich habe zu meinem Vater immer gesagt, mach du deinen Kram, ich mache andere Dinge. Also ich werde dir nicht folgen auf der Ebene und bin auch immer noch froh darum. Aber unweigerlich kommt man ja auf dieses Thema. Gerade in der Pandemie hatten wir relativ viel Zeit auch und konnten uns da mal ein bisschen einlesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal wirklich vom Stuhl gefallen. Zum Beispiel, als ich mir erstmalig, und das ist ja für jeden nachlesbar, die Finanzierung von der WHO mal durchgelesen habe. Ich habe wirklich gedacht, so in meiner Naivität, die WHO wäre ja paritätisch besetzt durch Mitgliedstaaten und Mitgliedstaaten würden anhand ihrer Einwohnerzahl würden sie eben entsprechend diese Organisation finanzieren. Und als ich das erste Mal mir das durchgelesen habe, dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Und was ich so interessant finde jetzt im Nachgang, wenn ich mich mit studierten Leuten, Betriebswirtschaftler, Rechtsanwälten und so weiter unterhalte über dieses Thema, dann stelle ich immer wieder fest, es weiß keiner. Mhm. Ja, es weiß nicht keiner, wie die WHO finanziert wird. Es weiß auch niemand etwas über diesen Pandemievertrag, der da gerade abgeschlossen werden soll und was das eigentlich für uns bedeutet. Ja, also was die WHO eigentlich jetzt vorhat. Und du hast es gesagt, der Bundestag hat schon zugestimmt. Ich habe mal auf die App Democracy geschaut. Da kannst du diese ganzen Entscheidungen im Bundestag immer verfolgen.
Ah ja, okay.
Und, da habe ich mal reingeschaut und da war dokumentiert, dass nur die Hälfte aller Parlamentarier von den 700 etwa, die wir haben, war nur anwesend und hat über etwas entschieden, was ja unglaubliche Konsequenzen für uns haben kann.
Ja, und haben wird. Ich meine, ich stimme dir vollkommen zu, ich habe mich für Politik null interessiert. Ich bin absolut unparteiisch, also parteilos und unparteiisch sozusagen. Ich habe immer geglaubt, wir haben eine Demokratie und das war mir klar, die gibt's nicht. Das ist eine Scheindemokratie, in der wir leben. Wir geben eine Stimme ab. Und letztendlich ist es ja vollkommen wurscht, da wir eine repräsentative Demokratie haben. Wir wählen irgendjemand und der entscheidet dann nach der Wahl, was er will, weil er nach nur seinem Gewissen verpflichtet ist, aber nicht den Bürgern. Und das Gewissen wird dann finanziert von irgendjemand möglicherweise. Und dann, ja, also ich bin auch wirklich erschrocken und ich habe mich lange überlegt, ob ich überhaupt politische Statements abgeben will. Meine Bücher waren bisher alle nur wissenschaftlich, medizinisch. Doktrinäre Gehirn hat jetzt natürlich auch einen Hauch von Politik in sich, weil es ganz einfach ist. Ich habe versucht, den Menschen klarzumachen, was sie krank macht. Natürlich spielt die Lebensweise eine Rolle. Und die Lebensweise spielt eine entscheidende Rolle sogar. Aber wenn die Lebensweise sozusagen von der Politik, ja, in Richtung gelenkt wird, dass sie die Menschen noch kränker macht, anstatt gesünder, dann ist ja nicht die Lebensweise erstmal das große Problem, sondern die Politik. Und wenn man wirklich sozusagen Krankheitsprävention betreiben muss, dann muss man dummerweise heutzutage auch politisch werden. Geht gar nicht anders.
Und du schreibst in deinem Buch, oder du verwendest den Begriff Zombie-Modus. Mhm. Du hast irgendwo jetzt auch ein YouTube-Video gemacht, da habe ich die Überschrift auch gelesen.
Die kam nicht von mir, die Überschrift. Also die Leute sind da sehr kreativ, wenn sie für ihre Videos werben. Aber der Zombie-Modus, da muss man dann wirklich aufpassen. Ich glaube, auf dem einen Bild da statt ist oder wirklich so eine Art Zombie-Hollywood-Szenario. Ich muss es gleich wieder ins richtige Licht rücken. Ne? Es gibt ja, ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, gab es einen Nobelpreis 2002 von Daniel Kahneman und Werner Smith, das war ein Ökonom, aber der Kahneman ist ein Psychologe. Ich glaube, es war der erste Psychologe, der überhaupt einen Nobelpreis bekam und vor allem in Wirtschaft. Da ging es darum, wie Menschen in kritischen Situationen Entscheidungen treffen. Und Kahneman hat eben mit anderen Forschern herausgefunden, dass wir über zwei Denksysteme verfügen. Eins, das wirklich nachdenkt, das langsame Denken, wo wir über Sachen reflektieren, wo wir gucken, was ist, wie war die Vergangenheit, wie ist die Zukunft, wie ist die Gegenwart, wie meine Entscheidung die Dinge verändern könnte, ist ein komplexes Denken. Das nennt man System 2 Denken. Und wie ich nachweisen konnte im erschöpften Gehirn, ist es dieses System 2 Denken, dieses wirkliche reflektierende Nachdenken, absolut entscheidend davon abhängig, dass wir Indexneurone produzieren. Und wenn wir keine Indexneurone produzieren, dann kommt uns das System 2 Denken sozusagen abhanden. Das System 1 Denken, was kein Denken ist, das ist ein Misnomer, also eine Fehlbeschreibung von Kahneman meiner Ansicht nach, weil das nur, ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen, nur sagen wir mal, bisherige Verhaltensmuster einfach wieder abspult. Ja, also klassisches Beispiel ist, wenn ich abends ins Bett gehe mit meiner Frau, wir gehen hoch ins Zimmer, haben wir unten die Kerze ausgeblasen, ist der Herd aus. Das machen wir jeden Abend. Und weil wir es jeden Abend machen, liegen wir oft im Bett und sagen und schauen uns an und sagen, ist der Herr tatsächlich aus? Ist die Kerze tatsächlich aus? Wir wissen es nicht. Wir müssen, einer von uns beiden rennt nochmal runter und schaut. Weil es ist mit System 1 abgelaufen. Es ist ein unbewusstes Abspulen von erlernten Verhaltensmustern. Und weil es eben unbewusst ist, haben wir keine bewusste Erinnerung. Der Hippocampus zeichnet das nicht auf. Er verschwendet dafür keine Indexneurone. Ja, weil es jeden Tag abläuft. Und diesen Modus, diesen System-1-Modus, 2002 der Nobelpreis für Kahneman und Vernon Smith, in 2003 hat Francis Crick, der auch ein Nobelpreisträger für die Entdeckung der DNA, hat sich der Bewusstseinsforschung zugewandt und wollte im Gehirn sozusagen die Stelle finden, wo unser Bewusstsein produziert wird. Hat er nicht geschafft, aber hat ein schönes Paper geschrieben in Nature Neuroscience und da beschreibt er eben diese beiden Modi. Modus 1 und Modus 2 nennt sie aber etwas anders und sagt, der Modus 1 ist eigentlich, weil es unbewusst abläuft, und er war ja Bewusstseinsforscher, nennt er den Zombie-Modus. Ja?
Ah, okay.
Da kommt dieser Begriff her. Also wenn wir nur System 1 noch sozusagen fähig sind, dann sind wir permanent in diesem Zombie-Modus, wie es Francis Crick bezeichnet. Das hat nichts mit Hollywood zu tun. Ist ein philosophischer Begriff einer Kreatur, die kein Bewusstsein hat, aber trotzdem gut durchs Leben kommt, weil wir erkennen, wir wissen ja nicht, ob jemand anders ein Bewusstsein hat. Solange er uns guten Morgen, guten Abend sagt und auf Floskeln mit Floskeln reagiert, können wir nicht wissen, ist das jetzt bewusst oder ist es nur ein unbewusster sozusagen System-1-Reflex. Und weil wir es nicht unterscheiden können, nennt er das den Zombie-Modus. Und da kommt der Begriff her, dass wenn eben das System 2 unfähig wären, weil die keine Indexneurone produzieren, in diesem Zombie-Modus gefangen sind.
Also ich fand auch die Begrifflichkeit ganz schön von einem deutschen Wissenschaftler und Therapeuten, der das betreute Denken und das Selbstdenken geprägt hat.
Okay, ja, betreut, ja, würde wahrscheinlich diese beiden Systeme auch betreffen. Und diese beiden Systeme haben sehr, sehr viele Funktionen. Ich meine, zum Beispiel Empathie. Wir sind, ich bringe das in einem Kapitel ja so als Beispiel. Das war für mich auch ein Lerneffekt, weil ich wusste das eigentlich nicht so. Erst als ich mich tief eingelesen habe und mir auch Arbeiten von anderen Wissenschaftlern angeschaut habe. Wir wurden ja sehr viel über gesteuert, zum Beispiel auch diese genetischen Impfstoff da uns injizieren zu lassen. Also deklariert als Impfstoff, ob es wirklich impft, ist fragwürdig, weil nach wenigen Monaten vergisst ja unser Immunsystem, dass dann eine Impfung stattgefunden hat. Wir müssen es wieder wiederholen. Also das widerspricht eigentlich unserem adaptiven Immunsystem. Das lernt eigentlich auf Lebenszeit. Ja, wenn es was Neues, Fremdes erkannt hat und dementsprechend eine adaptive Immunantwort bildet, dann sind wir eigentlich längerfristig geschützt. Hier nicht der Fall. Deswegen würde ich nicht von Impfung sprechen. Aber trotz allem, wir haben das gemacht, weil ja das Wort Fremdschutz kam, ja, Fremdschutz. Wir müssen andere schützen, indem wir sozusagen uns das antun. Und da wurde ganz stark an Empathie appelliert. Und Empathie ist ja so etwas, wo ein Reflex auslöst. Wir sehen, dass jemand leidet und gehen sofort hin und wollen dem helfen. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Und das ist aber System 1. Wir denken in dem Moment nicht drüber nach, möglicherweise, wenn der blutet, dass wir uns über das Blut vielleicht kontaminieren könnten, anstecken könnten. Wir wollen dem helfen. Wir machen es von einem Mund-zu-Mund-Beatmung, da könnt ihr an einem wirklich gefährlichen Virus erkrankt sein und erkranken dann selbst. Wir helfen. Das ist ein natürlicher Reflex. Und der läuft über System 1 ab. Das sind wir trainiert dafür. Und auch natürlich von Natur aus sind wir normalerweise helfend. Aber wir haben eben nicht nur System 1, wir haben auch System 2. Und mich hat es immer gewundert, wie wenig Leute ihr System 2 einschalten in der Situation. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel akzeptiere diese Lockdowns, die ja viel, viel Geld kosten und auch viel Unglück produzieren, ja, schon lokal, also Menschen leiden ja sozusagen, obwohl sie gar nicht krank sind, plötzlich trotzdem an irgendetwas, nämlich zum Beispiel, dass sie keinen Job mehr haben, ja, oder zu Hause sitzen und vereinsamen und. Und die Kollateralschäden sind dramatisch. Und noch dramatischer sind sie, weil zum Beispiel die Welthungerhilfe eingestellt worden ist, um die Lockdowns zu finanzieren, dass die UNICEF gesagt hat, hier werden Millionen Menschen noch zusätzlich sterben, Kinder, Frauen, was auch immer, zusätzlich zu denen, die sowieso schon sterben in diesen Ländern, aufgrund dessen ja die Welthungerhilfe installiert wurde, die wird es abgestellt, damit wir hier lokal Menschen retten können, so behauptet. Was ja gar nicht stattgefunden hat, ist inzwischen seit bewiesen. Die Lockdowns haben wirklich nicht Menschenleben gerettet. Aber um das zu erkennen und die Konsequenzen außerhalb des Tellerrands oder außerhalb unseres Scheinwerfers der Empathie, ja, dies zu erkennen, brauchen wir System 2. Das sind die Menschen aber nicht fähig dazu. Nicht mal Ärzte, der mich impfen wollte, hat das überhaupt reflektieren können. Ja, ich habe das noch ein Beispiel gebracht in meinem Buch. Es ist unfassbar gewesen. Und wir brauchen wirklich beides. Wir brauchen die Empathie, das ist toll, aber sie wird gefährlich, wenn wir sie nicht sozusagen abwägen mit dem Begriff, den ich präge da in dem Buch, eben das rationale Mitgefühl. Also auf ein rationales Mitgefühl zu haben für die verhungerten Kinder, zum Beispiel in Afrika. Dass wir sagen, da leben ja auch Menschen und die haben auch eine Bedeutung. Und es kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt, um einen 85-Jährigen vielleicht zu retten, weil ich ein Kind impfe, ja, ein anderes Kind sterben muss in Afrika, weil die Lockdowns noch parallel laufen. Und dieses Abwägen, dieses System 2-Denken ist extrem vielen Menschen abhanden gekommen. Und das wurde ausgenutzt. Wir wurden praktisch dieser System 1-Reflex, empathisch sein zu müssen, zu wollen und das wurde ausgenutzt, ganz gnadenlos, um Leute eben dazu zu treiben, sich Genmaterial injizieren zu lassen, das letztendlich sogar Hirntoxin.
Also als es losging mit der Pandemie, da hat bei mir sofort das System 2 gerattert. Ja, ich habe also ganz, ganz viele Fragen im Kopf gehabt. Meine Frau nervt das manchmal, wenn ich immer wieder warum frage. Ja, warum? Aber das ist ja nun mal Teil der Persönlichkeit, ne? Deswegen wird man vielleicht Teilzeitwissenschaftler, deswegen hat man Fragestellungen, deswegen macht man Untersuchungen, Studien und so weiter. Das ist ja praktisch in der DNA der Persönlichkeit verankert. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt über zwei, drei Jahre zu viel warum frage, werde ich natürlich immer wissen, aber auf der anderen Seite wird der Konflikt immer größer. Wenn man das im Abgleich sieht zu dem, was publiziert wird. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe mit einem Mathematikprofessor Tennis gespielt. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, kannst du mir mal ganz kurz den Unterschied zwischen absoluter und relativer Wirksamkeit erklären. Und dann stellt er sich hin auf dem Ascheplatz und hat mir das ganz kurz aufgemalt und so und sagte, ja, das ist die Erklärung. Erzähle ich den Medizinstudenten jede Woche. So, und wenn ich rumgefragt habe in meinen Peer Groups, was ist der Unterschied? Es kannte niemand. Niemand wusste den Unterschied und es wurde ja nur die relative Wirksamkeit publiziert. Das heißt, ich habe dann meine Mutter und andere angerufen und gesagt, Mutter, was verstehst du unter 95% Wirksamkeit? Mhm. Ja, und dadurch wurde natürlich das Bild total verfälscht, mhm. Weil wir ja die absolute Wirksamkeit, die wurde ja ignoriert.
Ja.
So, dann hätten wir ja schon relativieren können, ja. Was bedeutet eigentlich 95%? Aber wenn du immer wieder 95% hörst, fängst du ja irgendwann auch an, es zu glauben. Das wissen wir ja aus dem Neuromarketing, ja, dass wenn du immer wieder die gleiche Message in die Köpfe der Leute bringst, irgendwann fängt man an, das interessant zu finden, das Produkt, und vielleicht geht man dann auch in den Shop und kauft sich dann entsprechend.
Es ist auch evolutionäres hippocampales Lernen übrigens. So funktioniert der Hippocampus. Das ist ganz einfach. Hippocampus merkt sich nur, was uns entweder enorm begeistert, positiv oder negativ, also uns Angst macht oder uns enorme Freude macht. Das ist das Kriterium, für das er Indexneuronen verschwendet. Also er macht es nicht für langweilige Dinge oder Sachen, die repetitiv sind. Allerdings, wenn er etwas abgespeichert hat und sich zwei, dreimal wiederholt hat, und das zweite, dritte Mal wiederholen bedeutet ja, man lebt noch. Also die, obwohl es sozusagen vielleicht am Anfang Angst gemacht hat und deswegen gemerkt wurde, beim zweiten, dritten, vierten Mal stellt sich Gewohnheit ein. Und Gewohnheit signalisiert aber unserem Gehirn, wir haben es überlebt. Also kann es nicht gefährlich sein, nicht wirklich gefährlich. Und im Gegenteil, Dinge, die wirklich neu sind, werden erstmal a priori als gefährlich eingestuft. Das heißt, diese indoktrinierten Botschaften setzen sich im Gehirn fest. Und da die natürliche Neugier weg ist, weil keine Indexneuronen produziert wird, will ich erstmal gar nichts Neues wissen. Und selbst wenn was Neues käme, würden wir es erstmal als gefährlich einschätzen. Das bedroht mich jetzt. Also wenn ich zum Beispiel sage, mit Vitamin D hättest du keine schweren Verläufe, dann kommt sofort, aber vielleicht habe ich sie doch. Ist es wirklich so? Kann ich dem trauen? Während ich diesen 95% natürlich traue. Das habe ich jetzt 100-mal gehört, das muss stimmen. Und damit hat eine alternative, tatsächlich wirksame Methodologie des Schutzes keine Chance. Ja, es ist fast unfassbar, wie schwierig das ist. Und wenn du sagst, naja, Leute fragen nach, du bist Wissenschaftler, das ist bei vielen Wissenschaftlern auch nicht mehr der Fall, weil du bist ein Wissenschaftler, der seine Indexneuronproduktion pflegt. Ja, du machst Sport, du weißt, auf was es ankommt, dass die Indexneurone sprießen und wachsen und geboren werden. Also geboren werden und dann sprießen und wachsen. Aber die meisten, auch Akademiker, bei denen ist das nicht der Fall. Ja, weil die sitzen den ganzen Tag nur in ihrem Office, leben vielleicht einen relativ ungesunden Lebensstil und machen praktisch alles, dass ihre Indexneuronenproduktion nicht funktioniert. Deswegen können selbst, ja, man wundert ja immer sich, aber selbst studierte Leute, Philosophen kriegen plötzlich Alzheimer. Ist ja eine der Konsequenzen langfristig für eine mangelnde Indexneuronenproduktion. Das ist ja der Schlüssel zum Alzheimer.
Aber Michael, ich hab Folgendes erlebt. Ich habe ja einen großen Kongress gemacht während der Pandemiezeit. Den habe ich 4G-Kongress getauft, weil ich nicht wollte, dass wir auf 1G sozusagen zurückgehen, sondern dass das vierte G stand für Gesundheit. Mhm. Ja, also, dass man selber was tun kann. Wollte die anderen Maßnahmen gar nicht diskreditieren, sondern sagen, wir müssen eigentlich ein viertes G dazugeben. Und dann habe ich deutschlandweit Professoren angerufen, die mir irgendwie aufgefallen waren, international durch wissenschaftliche Paper, durch Editorials und so weiter. Und ich habe mich dann am Ende der Telefoniererei mal mit meinem Mitarbeiter hingesetzt und ich habe ihn gefragt, fällt dir was auf? Und sagt er, was meinst du? Ja, schau mal, wer zugesagt hat und wer abgesagt hat. Und das war wirklich frappierend. Also da hätte man eine Studie draus machen können. Alle Professoren, die zugesagt haben für ein Interview, waren entweder emeritiert oder sie waren gerade frisch von der Uni geflogen. Und alle, die noch voll im Saft standen, also ne, mit Forschungsprojekten und so weiter, die haben alle abgesagt. Ja, ganz nett formuliert, ja, aber zum aktuellen Zeitpunkt wollen wir zu der Thematik uns nicht öffentlich äußern. Und naja, das hat bei mir natürlich dann ein Geschmäckle hinterlassen. Und ja, inzwischen habe ich mit diesen Professoren auch im Hintergrund ein bisschen gesprochen und sie haben mir dann auch die Situation geschildert, die sie dann persönlich hatten. Und das ist schon, wie soll ich sagen, nicht beeindruckend, sondern ein bisschen beklemmend auch. Ne?
Ich meine, ich war bis 2007 CEO einer Biotech-Firma in München, ja, 8 Jahre lang. War ich dort auch als Chief Science Officer, also war für die Forschung verantwortlich. Und die Geldgeber wollten natürlich, dass wir mit Pharma große Deals machen, dass unsere Grundlagenforschung irgendwann mal in Medikamente übersetzt wird, dass nicht wir selbst machen würden, aber dann eben die Kunden, was die große Pharma gewesen wäre. Ich bin mir ziemlich sicher, die Erkenntnisse, die ich jetzt in meinem Buch niedergelegt habe, das hätte ich nicht schreiben dürfen. Ja, da wäre ich meinen Job sofort losgeworden, ja. Und ich frage mich ja immer, warum ich jetzt dieses Buch geschrieben habe und nicht jemand anders, weil die ich habe ja in dem Buch ja nur zusammengefügt, was letztendlich offen da liegt. Und was offen da liegt, kann ja jeder sehen. Und warum von 8 Milliarden Menschen schreibe ich dieses Buch? Auch in China hat keiner dieses Buch geschrieben. Im Gegenteil, chinesische Verlage wollen das Buch jetzt übersetzen. Also es zeigt mir, dass ich irgendwie jetzt eine Botschaft rausschicke mit Daten und Fakten und Informationen, die eigentlich jeder hätte zusammensetzen können. Und da kommen eigentlich verschiedene Sachen zusammen. Einerseits natürlich habe ich einen immunologischen Hintergrund. Ich habe meine Habilitation in Molekulargenetik war im Bereich Immunologie. Gleichzeitig habe ich mich 15 Jahre jetzt mit dem Hippocampus beschäftigt, was wichtig war. Dann war ich natürlich als Molekulargenetiker, ich habe mit DNA, PCR, all diese Dinge, die jetzt wichtig sind, genetisches Engineering, molekulare Umbau von Viren und Strukturen, das heißt, war mein Lebensinhalt für 20 Jahre. Das heißt, ich alles, was sozusagen relevant war, außer die Politik, kam bei mir zusammen irgendwie, aber da bin ich auch nicht einzigartig. Da gibt es genügend Menschen, die auch dieses dieses Wissen oder diesen Erfahrungsschatz haben und die Sachen dann entsprechend einsortieren könnten. Warum bin ich der das Buch geschrieben hat? Na, weil ich eben auch emeritiert bin in einer gewissen Weise. Ja, ich bin auch Privatier und ich schreibe meine eigenen Bücher und habe mir sogar für dieses Buch sogar entschieden, im eigenen Verlag zu gehen, damit mir keiner reinredet. Weil ich habe das auch bei anderen Verlagen erlebt, da wird ja die Angst vor Zensur führt dazu, dass sie selbst zensieren. Also so in vorauseilendem Gehorsam praktisch, ja. Ja, es könnte zensiert werden, also zensieren wir lieber mal selber kräftig, ja. Was dazu führt, dass man eben nur Halbwahrheiten rausschicken kann und das ist ein Problem, das wollte ich nicht haben. Aber es ist eine Kombination und dann und ich erschreckend immer, dass mir jeder, der mir eine E-Mail schreibt und mich für das Buch bei mir bedankt, die erste Zeile jedes Mal, also fast schon 99%, danke Ihnen für Ihren Mut. Was meine Frau als extrem, beunruhigt.
Ja, das ist ein schöner Abschluss unseres ersten Teils. Michael, vielen Dank dafür. Deine Ausführungen waren so wahnsinnig spannend und teilweise wirklich unglaublich. Und es ist jetzt schon klar, dass jeder, aber wirklich jede und jeder dein neues Buch lesen oder hören muss. Das ist wirklich ein Muss. Und vielen, vielen Dank, dass wir heute mit dir über dein neues Buch sprechen durften. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und wir treffen uns ja zu einem zweiten Teil wieder. Und da bin ich mir jetzt auch schon sicher, dieser wird nicht minder spannend. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört nächste Woche einfach wieder rein. Bis dahin, vielen Dank nochmals, Michael, vielen Dank, Jens. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.